SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Lissi Kaufmann, guten Abend. Unter anderem um folgende Themen geht es in der kommenden halben Stunde. Kinderärzte schlagen Alarm, die Praxen sind überfüllt, die Versorgung ist in Gefahr. Warum das so ist, erklärt ein Reutlinger Kinderarzt. Im Schatten des Ukraine-Kriegs im SWR-Tagesgespräch geht es um die vergessenen Krisenregionen der Welt und Kampf gegen sexuelle Belästigung. Wir porträtieren eine Vertrauensanwältin in Baden-Württemberg. Jetzt ist es kurz nach sechs. Schön, dass Sie dabei sind. Die Kinderkliniken in Deutschland senden Hilferufe aus. Kaum noch freie Intensivbetten gibt es dort noch. Das zeigt eine Umfrage unter 130 Kliniken, durchgeführt von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI. Die Lage ist derzeit vor allem deshalb so dramatisch, weil unter Kindern das RS-Virus grassiert und Atemwegserkrankungen verursacht. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zeigt sich mittlerweile beunruhigt.
Die Nachrichten, die uns von den überfüllten Kinderpraxen und auch Kinderstationen und Kinderkrankenhäusern erreichen, sind sehr besorgniserregend und besorgen auch mich zutiefst. Ich habe daher heute Morgen mit den Intensivmedizinern, mit den Notfallmedizinern der DIVI gesprochen, auch mit Mitgliedern unseres Expertenrates und auch mit einzelnen Kinderkliniken, zum Beispiel des St. Josef Kinderklinikums hier in Berlin. Wir werden mit einer Situation konfrontiert, wo in Deutschland weniger als 100 Intensivbetten für Kinder noch zur Verfügung stehen. Zahlreiche reguläre Stationen sind bereits voll belastet und wir sind absehbarerweise noch nicht am Ende dieser Welle, die im Wesentlichen durch das RS-Virus verursacht wird.
Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Die Lage der Pädiatrie ist also prekär und darüber spreche ich mit Till Reckert. Er ist Sprecher des Baden-Württembergischen Landesverbands der Kinder- und Jugendärzte und selbst niedergelassener Kinderarzt in Reutlingen. Herr Reckert, wie sieht es denn in Ihrer Praxis derzeit aus?
Ja gut, Land auf, Land ab sind die Schlangen vor den Praxen lang und die Termine zu ergattern ist schwierig. Die Telefone, die sind besetzt und so weiter. Wir arbeiten alle am Anschlag. Und da ist jetzt wichtig zu wissen, dass das, was die Intensivmedizin macht, ist da vielleicht die Spitze vom Eisberg. Und die Spitze vom Eisberg hat immer ganz viel unten drunter, wo dann auch viel zu tun ist. Und das ist eigentlich Winter für Winter dasselbe. Auch schon vor Corona war das so. Nur, dass es diesmal halt gefühlte drei Winter auf einmal betrifft. Nicht? Wir haben die Grippewelle jetzt schon, die kommt normalerweise im Februar. Wir haben die RS-Viren, die jetzt kommen. Also da kommt vieles auf einmal, was damit zu tun hat, dass eben eine ganze Generation von Kleinkindern und Kindergartenkindern zwei Jahre lang, sozial distanziert und geschützt war, infektiologisch. Und da ja doch jetzt vieles nachholen müssen.
Heißt aber wiederum, die Situation könnte nach dem Winter wieder sehr gut aussehen.
Davon gehe ich aus. Die Pädiatrie, die ist immer ein Saisongeschäft gewesen und diesen Winter ist es halt besonders krass. Und dazu kommt aber auch, und das muss man eben auch sagen, dass die Plätze in den Praxen weniger geworden sind und auch in den Kliniken. Das liegt daran, dass eben Pflegepersonal fehlt und da nützt es jetzt nicht, mit Pflegepersonaluntergrenzenbestimmungen das zu deckeln sozusagen, weil der Bedarf, der ist ja trotzdem da. Also wir müssen alle anpacken und irgendwie gut gucken, dass wir das zusammen gewuppt kriegen. Und ja, manchmal ist es in der Situation eben so, dass es gefährlich wird.
Was heißt das denn, weil Sie gerade gesagt haben, es fehlen Plätze. Heißt das, es sind nicht genügend Stellen geschaffen, auch für Arztpraxen, für Kinderarztpraxen in Deutschland?
Ja, wir haben Probleme mit den nachwachsenden Ärztegenerationen. Das ist so, dass man da nicht immer einen Nachfolger findet und Praxen schließen müssen, was sich denn im Umfeld prekär auswirkt. Und genauso ist es bei medizinischen Fachangestellten und Kinderkrankenpflegerinnen.
Das heißt, es fehlt eigentlich an Nachwuchs, aber es wäre genügend Bedarf da und auch Geld da,
richtig,
um die zu zahlen.
Ja, und das ist halt, das Problem ist, das ist ein demografisches Problem zum gewissen Teil auch. Mhm. Also das heißt, das ist überall so.
Jetzt haben Sie ja gesagt, die Situation ist gravierend und könnte auch gefährlich werden. Was bedeutet das denn für die Pädiatrie? In Deutschland.
Das bedeutet, dass man sehr schnell und sehr sportlich arbeiten muss. Also das heißt, gefährlich wird es dann, wenn man dann halt irgendetwas übersieht in der Menge der Patienten.
Weil sie überfordert sind.
Das ist dann so, ja.
Können Sie das mal näher beschreiben, wie das dann in Ihrer Praxis abläuft, was das bedeutet? Haben Sie weniger Zeit für die einzelnen Patienten? Müssen Sie Patienten auch abweisen, die dann eventuell keine Alternative finden, keinen anderen Arzt?
Also man bemüht sich natürlich, das im Notfall immer jeweils nicht zu machen. Aber was ist ein Notfall? Das definieren die Eltern letztlich. Und ich sag mal, da fängt's ja an. Also kann ich am Telefon das richtig einschätzen? Ja. Und wenn dann die Patienten da sind und ich habe schon weitere 5, die im Wartezimmer warten, dann kann es natürlich sein, dass ich im Einzelfall mal irgendetwas nicht gründlich genug mache, wie ich es sonst vielleicht machen würde. Dann kommt es darauf an, dass eben die Eltern das sehr gut einschätzen können. Und wenn sie merken, nee, da ist nicht ganz die richtige Entscheidung getroffen worden, dass sie dann vielleicht nochmal nachhaken.
Was sollen denn dann Eltern Ihrer Meinung nach jetzt tun, wenn ein Kind akut krank ist und Hilfe benötigt, aber kein Kinderarzt da ist, der helfen kann? Zum normalen Hausarzt, gleich in die Klinik, wo ja die Betten auch fehlen?
Da kann ich jetzt gar kein allgemeines Patentrezept geben. Ich denke, ganz wichtig ist wirklich gut zu unterscheiden, was ist jetzt wirklich wichtig und was ist nicht so sehr wichtig. Und das, was nicht so sehr wichtig ist, dann wirklich selber zu schaffen. Zum Beispiel, wenn jetzt überall in den Schlagzeilen die RS-Viren auftauchen, da muss man wissen, das ist ein ganz normales Schnupfenvirus. Und ob der Schnupfen jetzt ein Problem wird für ein kleines Kind, sodass es intensivpflichtig wird, das entscheidet sich doch erst daran, wenn die Atmung auch abgesehen von der Nase ein Problem wird. Also wenn das Kind angestrengt atmet, wenn es Einziehungen zwischen den Rippen hat, wenn man das Gefühl hat, es muss mit der Atmung irgendwie kämpfen und angestrengt sein, dann wird es ein Problem, wo es vielleicht Sauerstoff braucht und wo dann eben das knappe Intensivbett gefragt ist. Es ist nicht, wenn einfach Schnupfen da ist, weil man gehört hat, oh, es gibt gerade schlimme RS-Viren. Das ist nicht das Problem.
Also auch da vielleicht nicht gleich Panik schüren, sondern erstmal abwarten und gucken, ob diese Erkältung einfach vorbeigeht.
Genau. Also das Bauchgefühl der Eltern ist, wenn sie, ja, ich sag mal, da auch ein bisschen Übung drin haben, eigentlich immer gut.
Till Reckert war das, Kinderarzt in Reutlingen und Sprecher des Baden-Württembergischen Landesverbands der Kinder- und Jugendärzte. Wir haben ihn vor der Sendung auf dem Weg zu einem Hausbesuch im Auto erreicht. Auch wenn die Folgen der Corona-Pandemie bis heute zu spüren sind, als Top-Thema wurde die Pandemie in diesem Jahr abgelöst vom Krieg in der Ukraine und von dessen Folgen auch für Deutschland. Inflation, steigende Energiepreise und eine generelle Verunsicherung. All das aber hält die Menschen in Deutschland offenbar nicht davon ab, Geld zu spenden. Der Deutsche Spendenrat sagt, dass in diesem Jahr schon mehr als 4 Milliarden Euro gegeben wurden. Das ist fast 1% mehr als im Vorjahreszeitraum. Während die Spendenbereitschaft weltweit zurückgeht, gelingt in Deutschland damit fast eine kleine Sensation, so sagt es zumindest der Spendenrat. Das Geld wird angesichts von zunehmenden Dürren, Überschwemmungen, Bränden und Kriegen weltweit auch dringend gebraucht. Wie dringend, das haben die Vereinten Nationen jetzt ausgerechnet. Katrin Hondel berichtet.
51,5 Milliarden Dollar benötigen die Vereinten Nationen im kommenden Jahr für dringend notwendige humanitäre Hilfe weltweit. Der Bedarf sei erschreckend hoch angesichts, so UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths, der extremen Ereignisse von 2022. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine, Dürren und Überschwemmungen aufgrund des Klimawandels sowie die noch immer anhaltenden Folgen der Corona-Pandemie. Hunger, Krankheiten, Flucht, Armut. 339 Millionen Menschen, so die Berechnung der UNO, werden 2023 auf humanitäre Hilfe angewiesen sein. Das sind 65 Millionen mehr als in diesem Jahr. Allein in Äthiopien, Afghanistan und der Demokratischen Republik Kongo sind über 83 Millionen Menschen in Not. Die Vorstellung des Finanzierungsplans des UN-Nothilfebüros ist auch ein Appell an Geberländer wie Deutschland. Denn der finanzielle Bedarf steigt, aber die Spenden der Mitgliedsländer stagnieren. Das Loch in den Kassen der Hilfsorganisationen wird also größer. 2022 kam nicht einmal die Hälfte des benötigten Geldes zusammen.
Trotz großer Spendenbereitschaft in Deutschland in diesem Jahr braucht es also dringend mehr Hilfe. Eine deutsche Organisation, die humanitäre Hilfe vor Ort leistet, ist die Diakonie Katastrophenhilfe. Deren Leiter Martin Kessler ist gerade in Kenia und mit ihm spreche ich im SWR2-Tagesgespräch. Herr Kessler, wie ist denn die Lage derzeit in Kenia?
Die Lage in Kenia, das ist natürlich zweiseitig. Auf der einen Seite ist der Süden, da regnet es natürlich mehr, aber der Norden ist sehr stark betroffen von der Dürre. Da hat es zum Teil 3 bis 4 Jahre an Stellen nicht geregnet. Wir haben gerade ein paar Projekte besucht dort vor Ort. Dort liegen die Tiere tot auf den Feldern und die Menschen müssen tatsächlich mit humanitärer Hilfe versorgt werden. Jeden Tag mit Essen, Trinkwasser, alle diese Dinge.
Wie Sie es eben beschrieben haben, die Lebensgrundlage dieser Menschen, die schwindet. Wie kann man denn dann genau dort helfen? Also wie gehen Sie da genau vor?
Wir fördern eine lokale Partnerorganisation, die vor Ort dann die Hilfsprogramme mit den Menschen bespricht. Also was sind die Bedarfe? Das ist natürlich, steht da am Anfang, dass man den Bedarf erhebt. Ja, was braucht man, wenn eine Wasserquelle am Ort ist? Braucht man vielleicht das nicht gerade, aber man braucht Unterstützung für Nahrungsmittel. Vieles machen wir auch über Bargeldhilfen. Also wenn noch Nahrungsmittel am Ort verfügbar sind und auch Wasser verfügbar ist, aber sich die Menschen dieses einfach nicht mehr leisten können, dann werden Bargeldhilfen aufgesetzt. Dann erhalten die solche Gutscheine oder das wird normalerweise aufs Telefon übertragen, das Geld, und damit können die Menschen dann einkaufen.
Das eine Problem in diesen Ländern ist eben der Klimawandel und die Folgen, also in dem Fall die Dürre. Inwiefern spielt aber auch die Politik und die politischen Probleme, inwiefern spielen die da auch eine Rolle?
Na gut, der Klimawandel, das ist dann ein weltweites Problem. Das haben wir ja an sehr, sehr vielen Stellen mittlerweile dieses Jahr sehr extrem. Das, was ja auch zu dieser massiven Hungerkatastrophe geführt hat. Die politische Dimension dabei ist natürlich, dass wir es anscheinend nicht hinbekommen, diese Krisen ausreichend rechtzeitig zu erkennen oder rechtzeitig Mittel zur Verfügung zu stellen, dass wir die humanitäre Hilfe darauf ausrichten können, um die vorhersehbaren Krisen besser zu behandeln. Und da will ich jetzt gar keine einzelne Regierung anklagen. Das würde ich so eher auf die, sagen wir mal, auf die Weltgemeinschaft eher zielen, weil die Mittel, also die Diskrepanz zwischen den humanitären Bedarfen und den Mitteln, die bereitgestellt werden, die wächst seit Jahren. Der Unterschied zwischen den Bedarfen und den Mitteln, die zur Verfügung stehen. Und das ist natürlich katastrophal für die Menschen vor Ort.
Die humanitäre Hilfe, die dauert ja auf dem afrikanischen Kontinent aber auch schon Jahre an. Und eigentlich ist das Ziel ja, dass die Menschen es irgendwann schaffen, sich selber zu helfen. Ist das denn überhaupt noch möglich, angesichts auch von Klimawandel und eben politischen Krisen?
Natürlich ist das möglich. Wir machen mit unserem Programm, die wir machen, natürlich, also an erster Stelle steht für eine Nothilfe oder eine humanitäre Hilfe. Das heißt, wir verteilen Cash, also Bargeld oder eben Hilfsgüter. Wir verbinden uns aber auch mit den Entwicklungsorganisationen. Ja, das nennt man in unserem sprachlichen Gebrauch Nexus. Da wird eben geschaut, wo können wir die Übergänge gestalten? Also wo können wir zusammenarbeiten mit Entwicklungsakteuren? Bei uns im Haus, also wir sind ja die Diakonie Katastrophenhilfe, das ist Brot für die Welt, mit denen wir dann im Gespräch sind und schauen, können wir sozusagen dann anfangen, die Resilienz der Menschen zu stärken oder auch die Lebensgrundlagen irgendwo zu verbessern. Das wird gemacht, das machen wir natürlich dann auch in Zusammenarbeit mit Regierungen oder anderen Hilfsorganisationen, die dafür spezialisierte sind. Aber da schaut man natürlich schon drauf. Wir müssen aber trotzdem sehen, dass, also das ist natürlich schwierig. Wir haben, also wenn Sie 4 Jahre keinen Regen haben, ja, was will man da machen? Das ist das, was uns in Zukunft noch mehr blüht, schätze ich. Das funktioniert an Stellen ganz gut. Also ich will Kenia gar nicht als das schlimmste Land darstellen. In Kenia funktioniert es ganz gut. Da ist das Zusammenspiel zwischen den lokalen Organisationen und den UN und den Hilfsorganisationen ganz gut. Aber es gibt natürlich Stellen, wo das nicht ist, also wo es schlechter ist. Nehmen wir mal Südsudan oder Somalia. Da sind die Herausforderungen noch viel größer.
Jetzt hat ja der Krieg in der Ukraine sehr stark die Aufmerksamkeit weltweit auf sich gezogen. Was bedeutet das denn wiederum für eben die anderen Krisenregionen?
Da sprechen Sie ein Problem an, das uns sicherlich sehr stark auf der Seele brennt. Es ist nun mal, wie es ist. Es gibt eine bestimmte Aufmerksamkeit, die ist bei uns zurzeit natürlich auf der Ukraine ganz verständlicherweise. Es ist ein Land, da ist natürlich das Augenmerk dort da. Was ich sehe, wenn ich die globalen Zahlen anschaue, die die Hilfe betreffen, ist es natürlich so, dass der sozusagen Hilfsaufruf für die Ukraine zu einem sehr hohen Prozentsatz, ich meine, es ist über 80%, ausfinanziert ist. Und es gibt, das heißt, Mittel für den humanitären Bedarf bereitgestellt sind. Und dann gibt es Länder, nehmen wir mal Afghanistan, da sind wir im 40%-Bereich. Ja, und wenn Sie das global anschauen, also zurzeit, im heutigen Zeitpunkt, heute ist der 1. Dezember, haben wir 47% der Bedarfe, also die festgestellt sind, eigentlich nur finanziell abgedeckt. Und wir reden dabei über, also jetzt für das Jahr 2023 nach dem neuen OCHA-Report von 51 Milliarden Dollar. Und von denen sind am Ende 47% finanziert, das heißt die Hälfte, ja, weniger als die Hälfte, vielleicht am Jahresende ist es die Hälfte. Und das ist natürlich aus meiner Sicht bedrückend, wenn man anschaut, welche Summen bewegt werden.
Martin Kessler war das, Direktor der Diakonie Katastrophenhilfe. Er besucht gerade Hilfsprojekte in Kenia. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. 18.20 Uhr ist es und wir blicken ins Ausland, in die USA. Nancy Pelosi war dort, man kann sagen, eine Legende an der Spitze der Demokraten. Im Jahr 2007 wurde sie die erste weibliche Vorsitzende des Repräsentantenhauses. Jetzt, mit 82 Jahren, macht sie Platz für den politischen Nachwuchs. In ihre großen Fußstapfen tritt Hakeem Jeffries. Er ist jetzt der erste Afroamerikaner, der je im Kongress an der Spitze einer Fraktion stand. Und Sebastian Hesse hat ihn porträtiert.
Wer also ist dieser hochgewachsene athletische Mann? Er stammt aus New York, ein Epizentrum der Demokratischen Partei. Der promovierte Jurist bezeichnet sich selbst als progressiv, dem linken Parteiflügel zugehörig.
You have a situation where the basic American contract, which has always been work hard, play by the rules.
Der elementarste amerikanische Gesellschaftsvertrag, dass es jeder zu etwas bringen kann, der hart arbeitet und die Regeln befolgt, der gelte für viele schon lange nicht mehr, klagt Jeffries. Seit 2013 vertritt er seine Geburtsstadt im Washingtoner Repräsentantenhaus. Zwei Jahre später spielte er kurzzeitig mit dem Gedanken, als Bürgermeisterkandidat für New York anzutreten. Einer landesweiten Öffentlichkeit wurde Jeffries im Jahre 2020 bekannt. Er war einer der Ankläger bei Donald Trumps erstem Amtsenthebungsverfahren. Wegen des Versuchs des damaligen Präsidenten, Militärhilfe für die Ukraine davon abhängig zu machen, dass Präsident Zelensky Wahlkampfmunition gegen Trumps potenziellen Herausforderer Joe Biden besorgt. Spätestens seither, seit Trumps erstem Impeachment, ist klar, Hakeem Jeffries kann auch Angriff.
We will fiercely and vigorously oppose any attempts at Republican overreach.
Energisch und aufs Schärfste werden wir dagegen angehen, wenn die Republikaner es zu weit treiben, verspricht der neue Oppositionsführer. Denn das ist der Hauptunterschied zu Pelosi. Die Grande Dame der Demokraten stand einer Mehrheitsfraktion vor. Der neue führt eine parlamentarische Minderheit. Jeffries Gegenspieler wird in den kommenden zwei Jahren Kevin McCarthy sein, künftiger Fraktionschef der Republikaner und mächtiger Sprecher des Abgeordnetenhauses.
With respect to Kevin McCarthy, does anyone take this guy seriously on any issue, particularly as it relates to ethics?
Nimmt den wirklich jemand ernst? Polemisiert Jeffries gegen McCarthy, wohl wissend, dass die Republikaner mit ihrer neuen Mehrheit im Abgeordnetenhaus die Regierung Biden künftig stärker ausbremsen werden. Und weil sich das anbahnte, hatte Biden die Schwergewichte seiner Agenda bereits in der ersten Hälfte durchs Parlament gebracht. Die Infrastrukturinvestitionen, das Klimaschutz- und Sozialpaket. Der aufstrebende Stern Jeffries wird dieses Erbe jetzt verwalten, auf das sich die Wähler bei der Präsidentschaftswahl 2024 dafür bedanken mögen.
Sebastian Hesse berichtete. Geht in Frankreich im Januar das Licht aus? Der französische Stromnetzbetreiber RTE zumindest warnt vor möglichen Stromengpässen. Je nachdem, wie kalt die Wintermonate werden, könnte das Land ab Januar mit Stromknappheit zu kämpfen haben. Der Grund? Noch immer ist rund die Hälfte der französischen Atomreaktoren wegen Wartungsarbeiten und Reparaturen nicht am Netz. Die französische Regierung hat deshalb jetzt einen Notfallplan ausgearbeitet. Und er sieht vor, den Strom planmäßig abzuschalten, sollte das Stromnetz tatsächlich überlastet sein. Darüber berichtet aus Paris unsere Korrespondentin Sabine Wachs.
Kein Licht, keine Elektroheizung, keine Züge, kein Telefon und kein Internet. Vorbereitung auf den Krisenfall. Die französische Regierung nimmt die Warnungen des Stromnetzbetreibers RTE ernst. Im Januar könnte es je nach Wetterlage zu Engpässen beim Strom kommen. Im Falle einer Überbelastung des Stromnetzes, erklärt Frankreichs Regierungssprecher Olivier Véran, wollen wir handlungsfähig sein. Es geht darum, einen totalen Blackout zu vermeiden. Und daher bereitet die Regierung gerade zusammen mit den Regionen, Kommunen und den Netzbetreibern jegliche Szenarien vor. Schon seit längerem gibt es in Frankreich die Website und Warn-App Ecowatt. Sie zeigt die Auslastung des nationalen Stromnetzes an in drei Farben. von grün über orange bis rot. Springt die App auf rot, kann es kritisch werden. Dann werden die Menschen am Vortag um 15 und um 17 Uhr über die kritische Situation informiert und darüber, dass der Strom in einigen Regionen für einige Stunden zu bestimmten Uhrzeiten geplant abgeschaltet werden könnte. Morgens zwischen 8 und 13 Uhr sowie abends zwischen 18 und 20 Uhr könnte das Licht ausgehen. Allerdings nie länger als 2 Stunden und es sollen auch nie mehr als 4 Millionen Stromkunden gleichzeitig betroffen sein, erklärt die Regierung. Und alle Stromnetze, an denen Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Polizeistationen oder andere strategisch wichtige Industriebetriebe hängen, werden nicht von Stromausfällen betroffen sein. Und auch die europäische Notrufnummer 112 soll im Fall einer geplanten Stromabschaltung weiter funktionieren, erklärt der Regierungssprecher. Denn sie ist erreichbar, auch wenn zum Beispiel einige Mobilfunkmasten abgeschaltet werden müssen. Vor allem in den ländlichen Gebieten Frankreichs könnten die geplanten Stromabschaltungen das Leben der Menschen einschränken. Dort gibt es wesentlich weniger kritische Infrastruktur als in den Städten. Wohnhäuser oder auch öffentliche Gebäude wie Schulen hängen nur selten am selben Stromnetz wie etwa Krankenhäuser oder Polizeiwachen. Daher kann die Regierung auch Schulschließungen im Falle einer Überlastung des Stromnetzes nicht ausschließen. Allerdings wolle man noch keine Panik machen, sagt Regierungssprecher Olivier Véran.
On n'est pas dans ce scénario-là.
Noch befinden wir uns nicht in einer solchen Situation. Die Regierung sagt den Menschen auch nicht, es wird so kommen. Sollten wir allerdings einen extrem kalten Januar haben und sollte sich das Verhalten der Menschen im Land nicht ändern, dann können wir nicht ausschließen, dass wir den Strom in bestimmten Regionen temporär abschalten müssen.
Zum Schluss dieser Sendung blicken wir nach Baden-Württemberg. Dort hat ein Fall in einer Landesbehörde zuletzt für Aufsehen gesorgt. Der Inspekteur der Polizei soll eine Kollegin sexuell genötigt haben. Er wurde vom Dienst suspendiert und von der Staatsanwaltschaft angeklagt. Mit dem Thema sexuelle Belästigung in Landesbehörden befasst sich mittlerweile ein Untersuchungsausschuss im Landtag. Und auch die Rechtsanwältin Michaela Spandau. Vor 2 Jahren ist sie vom Wissenschaftsministerium als Vertrauensanwältin für sexuelle Belästigung an Hochschulen und Kultureinrichtungen berufen worden. Und sie wird die Arbeit auch 5 weitere Jahre machen, berichtet Knut Bauer.
Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, das sind oft ein paar Sprüche, ab und zu eine Berührung oder Handynachrichten um Mitternacht, sagt Vertrauensanwältin Michaela Spandau und schildert Beispiele, die Betroffene ihr berichtet haben.
Ich möchte jetzt keine WhatsApp um 12 Uhr hören, wie es mir geht. Ich möchte nicht einen Kommentar über meine Klamotten hören und ich möchte auch nicht hören, ich soll doch einen Rock anziehen, wie ich im Bikini aussehe.
Jeden Monat landen 3 bis 4 solcher Fälle von sexueller Belästigung in Hörsälen, Unikliniken oder Theaterkantinen bei der Anwältin und es zeigt sich ein klares Muster. Häufig nutzen Vorgesetzte ihre Position aus und die Betroffenen wissen meist nicht, wie sie damit umgehen sollen.
Es ist natürlich für betroffene Personen immer schwieriger, sich an den Vorgesetzten, an jemanden, der in der Hierarchie viel höher ist, zu wenden und zu sagen, stopp, das mache ich nicht, ich setze eine Grenze, weil die Betroffenen einfach Angst haben, berufliche, persönliche Nachteile zu haben, sich vielleicht auch aufgrund der Hierarchie unterlegen fühlen.
Die Juristin sieht einen echten Konflikt. Wenn man es sich nicht mit dem Professor verscherzen will, der die nächste Prüfung abnimmt und daher keine Grenzen setzt, gehen die Belästigungen womöglich immer weiter.
Grenzen werden immer weiter ausgetestet und geguckt, wie weit kann man gehen. Früher hätte man gesagt, der Graubereich, aber es ist ja kein Graubereich, aber natürlich belastend für die betroffenen Personen.
Es sind in der Mehrzahl Frauen, aber nicht nur.
Das ist kein Frauenproblem, das muss man sagen. Es sind auch durchaus Männer, die betroffen sind.
Seit 17 Jahren arbeitet Michaela Spandau als Rechtsanwältin für Strafrecht und Opferrecht. Als Vertrauensanwältin für Hochschulen und Kulturbetriebe gibt sie den Betroffenen Rechtsberatung auf Wunsch auch anonym. Und dabei stellt sie fest, dass eine unabhängige Expertise neben internen Meldestellen dazu beitragen kann, Hemmschwellen abzubauen und das Thema sexuelle Belästigung aus der Tabuzone zu holen.
Um eben, sollte eine Person erstmal vielleicht Hemmungen haben, sich intern zu wenden, zu wissen, was für Möglichkeiten haben wir.
Dass Übergriffe in allen Bereichen und Betrieben vorkommen können, verdeutlicht ihrer Ansicht nach gerade der Fall des inzwischen angeklagten Inspekteurs der Polizei.
Also ich denke, in der breiten Masse hat dieser Fall sicherlich dazu geführt, dass man gesagt hat, das kann auch bei uns passieren und es kann eigentlich auch in Bereichen kommen, wo man erstmal denkt, da herrscht Recht und Ordnung und da hält man sich ganz besonders an die Gesetze.